30 Grad.
Das war's von uns. Wilhelm Wimmer, Technik, Franz Renner, Regie. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Langpaul und jetzt gebe ich weiter zu Helene Seelmann.
Ö1 Journal Panorama.
Guten Abend. Wie ist es um die Sicherheit Europas bestellt? Angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und des immer wieder eskalierenden Kriegs im Golf zwischen den USA, dem Iran und Israel stellt sich diese Frage drängender als noch vor einigen Jahren. Sicherheitspolitik und Verteidigungsfragen sind auch hierzulande in den Fokus der Politik gerückt. Denn das Völkerrecht und internationale Normen verlieren an Bedeutung, an deren Stelle treten Streitkräfte als Mittel der Politik. Die österreichische Gesellschaft für Europapolitik hat sich kürzlich dem Ende der Bequemlichkeit, so das Motto einer Podiumsdiskussion, gewidmet und Fragen nach verschiedenen Sicherheitsstrategien und der geopolitischen Situation gestellt. Expertinnen und Experten, die von Berufswegen damit beschäftigt sind, waren sich recht einig darin, dass wir in Europa mehr tun müssten, um unsere eigene Sicherheit aufrechtzuerhalten. Dass die USA keine Ordnungsmacht mehr seien bzw. die europäische Sicherheit nicht mehr gewährleisten wollen und dass Russland zwar nicht mehr so stark wie einst, aber immer noch gefährlich ist. Astrid Planck fasst im Folgenden die Diskussion zusammen.
Seit 4,5 Jahren Krieg in der Ukraine, Krieg in Nahost. Ein US-Präsident, über dessen Handlungen man häufig nur verwirrt staunen kann. Ein russischer Präsident, der vielleicht zuletzt etwas in die Ecke getrieben worden ist, der aber immer noch gut drohen kann. China als wirtschaftliche Großmacht. Und dazwischen Europa, das in vielem sehr gut funktioniert, aber auch oft zögerlich, unschlüssig und schwach wirkt. Paul Schmidt von der Gesellschaft für Europapolitik umreißt das Thema des Abends.
Das Ende der Bequemlichkeit, wer schützt Europa und in welcher Form, wie wird Europa geschützt und natürlich auch über die wer in Europa kann sich schützen, kann uns schützen und in Kooperation mit wem? Wir sind ja in einer großen Phase des Umbruchs, wo es um die Neugestaltung der europäischen Sicherheitsarchitektur geht, wo wir uns aus dieser Komfortzone, sicherheitspolitischen Komfortzone auch hinaus bewegen müssen und dann auch ein Gefühl dafür entwickeln müssen und ein Bewusstsein dafür entwickeln müssen, dass die Zeiten nun einmal anders sind.
Walter Feichtinger ist einer der Experten bei der Diskussion. Früher hochrangiger Militär in der Landesverteidigungsakademie, jetzt Leiter des Instituts für strategische Analysen. Seine Beurteilung der geopolitischen Ist-Situation.
Wir leben in einer Welt ohne Ordnungsmacht. Was heißt das? Keiner, auch nicht die Supermacht USA oder die neue Supermacht China, fühlt sich eigentlich für die Agenten der Welt zuständig, verantwortlich. Das ist sehr schlecht, wenn diese Pax Americana, wie das genannt wurde, so abrupt endet oder eigentlich so jetzt so den Bach hinuntergeht, könnte man sagen. Weil es gibt sehr viele Agenten, die auf globaler Ebene betrachtet und angegangen werden müssen. Und wenn wir dann nur mehr in regionale Interessen oder in nationale Interessen als Leitlinie verfallen, dann wird es sehr schwer, in Zukunft Sicherheit im großen Rahmen anzustreben und auch entsprechend umzusetzen.
Das Völkerrecht und internationale Normen hätten einen Bedeutungsverlust erlitten, sagt Feichtinger. Ohne Zurückhaltung würden daher vielfach auch Streitkräfte als Mittel der Politik eingesetzt.
Das ist schon fast gang und gäbe. Die Scheu davor, die eigentlich in der Charta der Vereinten Nationen ja ganz klar festgelegt wurde, dass man das nicht machen darf, die verschwindet. Das heißt, die aktuelle Situation, wo keine Ordnungsmacht da ist, wird von manchen als Freibrief interpretiert, sich auf globaler Ebene oder in der regionalen Umgebung ziemlich hemmungslos zu geben.
Und das bedeutet für Europa, dass eine Art Ruhezustand, auf den wir uns lange eingestellt hätten, vorbei sei und stattdessen turbulente Zeiten das neue politische Normal würden. Walter Feichtinger fügt eine Charakterisierung der großen Player auf der Weltbühne an.
Und damit gleich zum zweiten Punkt. Wer sind denn die Staaten, wer sind denn die Akteure, die in Zukunft dieses ganze Geschehen bestimmen werden? Wir reden von einer Rückkehr der Großmächte. China, Russland, USA, Indien vielleicht. Aber wenn wir uns die Großmächte genauer anschauen, dann sehen wir, dass sie primär ihren eigenen Interessen verfolgen. Auch nichts Neues. aber die globale Sicherheit ist nicht mehr so bedeutend. Die USA haben 2 Drehbücher geschrieben Ende letzten Jahres. Eine neue Sicherheitsstrategie und eine Verteidigungsstrategie. Und da steht ziemlich genau drinnen, wie sich die USA die zukünftige Welt vorstellen, indem sie eine westliche Hemisphäre dominieren wollen, indem sie sich mit China soweit arrangieren wollen, indem sie mit Europa eigentlich nichts am Hut haben wollen und indem sie Europa ganz klar zuschreiben, dass es mit Russland gefälligst selber ins Reine kommen muss und dass es eine europäische Aufgabe ist, für die Sicherheit der Ukraine zu sorgen.
Die amerikanischen Streitkräfte würden sich aus Europa zum Teil zurückziehen. Das bedeutet mehr Verantwortung der Europäer selbst. Wie schätzt der Sicherheitsexperte nun Russland ein?
Russland ist keine Weltmacht. Russland ist eine atomare Weltmacht und Russland lebt von seinen Ressourcen. Ansonsten ist Russland schwach. Wirtschaftlich betrachtet, Größenordnung Italien, 6., 7., 8. Stelle. Das heißt, hier ist nicht viel zu machen. Aber wir haben hier auch eine Führung in Russland, die sich an den Krieg in der Ukraine klammert. Putin braucht den Krieg in der Ukraine. Warum braucht er ihn? Um sich an der Macht zu halten und diese Illusion von einer russischen Großmacht eigentlich noch zu leben. An allen anderen Orten hat Russland in den letzten Jahren versagt. Armenien, keine Schutzmacht. Syrien, keine Schutzmacht. Iran, keine Schutzmacht. Venezuela, keine Schutzmacht. Wenn es in Kuba drauf ankommt, werden sie auch nichts machen können. Das heißt, Russland und Putin braucht diesen Krieg in der Ukraine und wieder im Zusammenhang gedacht, das braucht Zeit. Wir erleben jetzt das 5. Jahr. Ich befürchte, wenn nicht etwas Außergewöhnliches passiert, kann das noch viel länger dauern.
Loïc Simonet vom Österreichischen Institut für internationale Politik. Er war schon im französischen Verteidigungsministerium und bei der OSZE tätig, stimmt in diesem wenig erfreulichen Befund zu.
I think Russia is weak, but that's where it becomes dangerous.
Russland ist schwach, aber genau deshalb ist es gefährlich. Wir dürfen Russlands Bedrohungsfähigkeit nicht unterschätzen. Erinnern wir uns, dass Russland zu Beginn dieses Jahres eine Oryeschnik-Rakete nahe an die polnische Grenze geschickt hat. Das war ein klares Signal, um zu zeigen, dass Russland den Konflikt jederzeit ausweiten kann, wenn es das für nötig befindet.
Die Oryeschnik ist eine sogenannte Hyperschallrakete, also eine besonders schnelle Interkontinentalrakete, die sowohl konventionelle als auch atomare Sprengköpfe tragen kann. Russland hat sie bisher insgesamt 3-mal in Richtung Ukraine abgefeuert, wie vermutet wird vor allem als eine Art Machtdemonstration. Loïc Simonet fährt fort.
We do not know what Russia wants to make with Belarus, with the Belarusian territory.
Wir wissen nicht, was Russland mit Belarus im Sinn hat. Es könnte das Land als zweite Front gegen die EU und die Ukraine nutzen. Gegen Ende des Vorjahres gab es eine klare Warnung von Putin. Er sagte, wir wollen nicht gegen Europa kämpfen, aber wenn Europa damit anfängt, werden wir reagieren. Wir sollten also Russlands Fähigkeiten nicht unterschätzen, auch wenn es chronisch schwach ist.
Vor allem aber, darauf weist Loïc Simonet besonders hin, sei die Fähigkeit Russlands zur hybriden Destabilisierung unserer Gesellschaften sehr ernst zu nehmen.
Gerade Österreich weiß das nur zu gut, dass Russland unsere Gesellschaften sehr gut beeinflussen kann. Wir dürfen also diese hybride Kriegsführung gegen unsere Länder in einer Art Grauzone nicht unterschätzen.
Stefanie Fenkhardt leitet das International Institute for Peace in Wien, also das Institut für Frieden. Und sie ist Mitglied im Sicherheitspolitischen Beirat des Bundesheeres. Auch sie lenkt das Augenmerk auf Russland und auf die europäische Reaktion auf dessen Aggressionen.
Ich glaube, die Wahl in Ungarn war sicher ein positives Signal. Aber wenn man sich anschaut, wie die europäischen Staaten reagieren, auch auf diesen Angriffskrieg in Russland, dann weiß man, dass Finnland, Schweden sind sofort der NATO beigetreten, Litauen, Polen, die baltischen Staaten. Die befürchten natürlich auch aufgrund von ihrer Vergangenheit eine Okkupation. Zentraleuropa hat oft, sagen wir mal, befürchtet, in einen Krieg hineingezogen zu werden, in einen militärischen. Und wenn man weiter gegen Westen geht, hat man eher wieder Angst, was, wenn es eskaliert und es kommt tatsächlich zu einem atomaren Konflikt. Das sind alles Strategien, die Russland natürlich nutzt. Nämlich genau dahingehend, dass sie eben sagen, die europäischen Strategien, sie sind sich nicht einig, sie sind sich uneinig und dementsprechend müssen wir mit den Europäern auch nicht verhandeln.
Generell sei die Bevölkerung in verschiedenen europäischen Ländern noch zu wenig aufgeschreckt bzw. sich in recht unterschiedlichem Ausmaß der aktuellen Bedrohungen bewusst.
Ich glaube, dass Europa noch nicht genug aufgewacht ist. Ich glaube, es fehlt angesichts dessen, was beschrieben wurde von Walter Feichtinger, dass wir uns in einer anderen Welt befinden. Ich teile das absolut. Es wird zunehmend multipolar, bisschen bipolar, multipolar. Und ich glaube, wir haben auch erkannt, dass wir hier in Europa, dass Kriege wieder möglich sind. Das war eine Grundannahme, die wir eigentlich ausgeschlossen hatten.
Also, ja, die neue Weltlage wurde erkannt. Die Reaktion darauf ist noch zu zögerlich.
Das wurde erkannt, aber was wir nicht erkannt haben, ist, welche Vision entwickeln wir für Europa, wie wir in dieser Welt uns bewegen wollen. Wenn man sich anschaut, nehme ich an, dass die meisten europäischen Staaten keine große Militärmacht sein wollen, in dem Sinne, dass sie sagen, wir wollen jetzt militärische Macht im Ausland projizieren, im Nahen Mittleren Osten, wie das die Vereinigten Staaten beispielsweise getan haben. Andererseits ist es aber auch klar, dass für Europäer sehr, sehr wichtig ist, der Schutz der Freiheiten, der Demokratien, in der wir leben und auch, und das wurde schon erkannt, natürlich auch eine Abschreckung eines möglichen russischen Angriffskrieges. Ich halte das für vernünftig, muss aber dazu auch noch sagen, dass ich denke, dass die größere Gefahr, die von Russland ausgeht gegenüber Österreich, momentan die innere Gefahr ist. Das ist die hybride Gefahr, das sind die Attacken auf die Demokratie. Das ist genau das, das eben es so schwer macht für Europa, diese gemeinsame Vision zu entwickeln, weil wir am Ende 27 Staaten sind, die nationalstaatliche Interessen immer noch verfolgen.
Dazu käme noch weitreichenderes, sagt Stefanie Fenkart.
Die Probleme sind noch größer als der Angriffskrieg Russlands, so unglaublich brutal er ist, so unglaublich erschreckend er ist. Wir haben gehört, länger schon als der Erste Weltkrieg. Aber es gibt tatsächlich noch ganz viele andere Sicherheitsbedrohungen, die momentan dadurch natürlich, sagen wir mal, ins Abseits rücken. Ich bin jetzt keine Umweltexpertin oder Klimawandelexpertin, aber ich glaube, wir alle wissen, dass das ein Thema ist, das wird uns die nächsten Jahrzehnte zusätzlich beschäftigen. AI etc., kriminelle Netzwerke, Terrorismus, es gibt so viele Sicherheitsbedrohungen, wo wir angewiesen sein werden auf multilaterale Institutionen. Und dementsprechend denke ich, dass es wichtig ist und sinnvoll für alle europäischen Staaten zu schauen, dass eben das internationale Recht ja, wieder an Relevanz gewinnt. Walter Feichtinger hat gesagt, es verliert an Bedeutung. Für manche Staaten hat es immer schon wenig Bedeutung gehabt, weil sich Staaten immer darüber hinweggesetzt haben. Allerdings muss man sagen, dass natürlich insbesondere für Europa, für kleinere und mittlere Staaten, das umso bedeutender ist, wenn wir sagen, was ich glaube, dass Europa auch in Zukunft keine große Militärmacht sein wird, die sich vergleichen lässt mit beispielsweise den USA oder China.
Apropos China, wie ist denn dessen momentane Rolle im weltpolitischen Setting einzuschätzen? Noch einmal Walter Feichtinger.
Andere Welt, völlig andere Welt. Aber schauen wir uns China einmal ganz kurz an. China kann nicht die Weltmacht sein wie die USA, alleine wegen der Sprache. Klingt banal, ist aber so. Ja, weil als kulturelle Vormacht müssen sie die Sprachdominanz haben, Punkt 1. Punkt 2, wirtschaftliche Entwicklung, bisher ganz gut, jetzt eher mau, würde ich sagen, und die Aussichten sind nicht so ganz besonders. Drittens, sicherheitspolitisch oder außenpolitisches Engagement. China verfolgt eine Doppelstrategie. Punkt 1, global, die friedliebende Alternative zu den USA. Wir machen keinen Krieg, wir sind nur am Frieden interessiert, wir helfen da, wir helfen dort. Wir wissen natürlich, dass es in der Ukraine und im Iran selbstverständlich Unterstützungsleistungen gibt von chinesischer Seite, ganz unterschiedlich. Aber wenn es um das südchinesische Meer geht, wenn es um die unmittelbare Region geht, dann zeigt China die Zähne.
Das habe er selbst bei einer Veranstaltung in China kürzlich erlebt, fügt Feichtinger an.
Ich war im September auf einer schönen Konferenz in Peking und da ist der Vizerektor von der Universität aufgetreten, das ist immer der Politoffizier. Also das ist ein bekanntes System, wie in der alten Sowjetunion. Der Stellvertreter ist eigentlich der, der das Sagen hat, und das ist der Politoffizier. Der hat eine Rede gehalten, statt 10 Minuten, 30 Minuten. Und die Botschaft, die er gebracht hat, war: Erstens, wir reden nicht mehr über Taiwan mit euch, mit irgendjemandem. Taiwan ist China, aus, Ende der Debatte. Punkt 2, wir haben gerade eine riesige Militärparade gehabt und diese Waffen sind alle echt. Das war keine Show. Und Punkt 3, wir sind auch bereit, diese Waffen einzusetzen, wenn es darauf ankommt. Also ich war mit 15 Europäern ungefähr bei dieser Konferenz. Wir haben die Ohren ganz schön angelegt, weil so klar habe ich die chinesische Botschaft noch nicht verstanden.
Und was bedeutet das alles für Europa? Walter Feichtinger zeichnet trotz allem ein durchaus optimistisches Bild.
Und damit sind wir schon bei Europa. Was sind wir eigentlich? Wirtschaftlich absolut top Nummer 2 weltweit. Ansonsten unglaublich, wie sich die Europäische Union, und hier muss man ein bisschen zwischen Europa und Europäischer Union differenzieren, wie sich die Europäische Union trotz aller Widrigkeiten in den letzten Krisen behauptet hat. Denken wir an Corona, denken wir an den Überfall in der Ukraine, denken wir an wirtschaftliche Herausforderungen. Unglaublich. Das heißt, das Potenzial in Europa, einer dieser Big Five, dieser 5 großen globalen Akteure zu sein, ist vorhanden, aber die Reibungsverluste sind nach wie vor enorm.
Arnold Kammerl ist Generalsekretär im Verteidigungsministerium. Zuvor war er Generaldirektor für Landesverteidigung. In der EU, meint er, sei man zwar seit dem Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine quasi in die Gänge gekommen, aber
wir haben wahrscheinlich politisch realisiert, Defense matters, wir müssen uns mit Fragen der Sicherheits- und Verteidigungspolitik auseinandersetzen. Wir neigen aber, und diese kritische Anmerkung sei mir gestattet, wahrscheinlich als Europäer auch dazu, dies dann immer entsprechend doktrinär und regulatorisch abzubilden. Wir sind wahrscheinlich ungebrochener Weltmeister im Dokumente erstellen, wo wir beste Analysen des Ist-Zustandes vornehmen. Wir sind wahrscheinlich auch ganz gut, müssen wir uns zugestehen, das regulativ entsprechend auch anzupassen, über mittlerweile ja auch im sicherheits- und verteidigungspolitischen Bereich Verordnungen, Richtlinien, die ja als solche grundsätzlich für die zweite oder ehemalige zweite Säule ja nie wirklich vorgesehen waren. Aber es hapert dann meistens an der Implementierung.
Europa sei aufgewacht, aber noch nicht aus dem Bett herausgekommen. Das gelte für das Sicherheitsbewusstsein der Bevölkerung. Aber Mängel sieht Arnold Kammerl auch bei den Ausführenden auf höchster politischer und wirtschaftlicher Ebene.
Was meine ich damit? Es wurde angesprochen, dass von der Kommissionspräsidentin vor 1,5 Jahren mit Rearm Europe verkündet wurde, 800 Milliarden für den Bereich Defense, letzten Endes Security and Defense, über dieses Rearm Europe. Klingt auf die erste Summe gewaltig, dieser Wow-Effekt. Europa nimmt es letzten Endes auch ernst. Und ich sage, wenn man sich die Entwicklungen jetzt auch hernimmt, so sehen wir, dass de facto als Folge des 24. Februar 2022 in 27 EU-Mitgliedstaaten die Verteidigungsausgaben nach oben geschnellt sind. Was uns aber in der Parallele dazu fehlt, ist letzten Endes die Schaffung der notwendigen verteidigungsindustriellen Basis in der Europäischen Union. Ich brauche auch da mich nicht lange verbreitern. Nehmen Sie nur Deutschland und Frankreich begraben mehr oder weniger offiziell das sogenannte FCAS-Projekt, das Future Combat Air System-Projekt. So sehen wir, vielleicht mag in den Papieren relativ viel drinstehen, wohin die Reise gehen könnte. In der Implementierung scheitern wir wieder an den ähnlichen Vorbehalten, die wir über Jahrzehnte im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik kennen, dass die nationalen Interessen letzten Endes den europäischen Diskurs dominieren und wir noch meilenweit davon entfernt sind, hier wirklich gesamteuropäisch letzten Endes zu denken.
Das hier angesprochene Aus für ein deutsch-französisches Prestigeprojekt, den gemeinsamen Bau eines Kampfjets, ärgert Arnold Kammerl immens.
Man wundert sich. Ich kann nur auch von unseren bilateralen Gesprächen mit beiden Ländern letzten Endes berichten, dass wir über Jahre sie darum gebeten haben, Klarheit bei diesem Projekt zu schaffen, weil insbesondere für die kleinen und mittleren Mitgliedstaaten es unmöglich ist, bei 17 Planungsprojekten irgendwo dabei zu sein und man weiß nicht, ob am Ende etwas rauskommt. Es zeigt letzten Endes auch die Ohnmacht nationaler Entscheidungsträger, wenn ein Konzernchef dann mit Blick auf seine Shareholder sagt, es ist mir eigentlich relativ wurscht, was mein Präsident über strategische Autonomie etc. denkt, beziehungsweise auch die Zugänge beider Länder mit Blick auf dieses Produkt dann doch derart unterschiedlich waren.
Europa muss sich stärker auf die eigenen Beine stellen, bekräftigt auch Stefanie Fenkart, weil die USA eben nicht mehr die Ordnungsmacht sein wollten, die sie jahrzehntelang waren.
Aber Europa muss auf jeden Fall eigenständiger werden. Und da geht es auch darum, eine gewisse Verantwortungsübernahme zu tätigen. Nicht gegen die Amerikaner oder nicht gegen die transatlantische Allianz, aber einfach wirklich Europa. Walter Feichtinger hat es am Anfang gesagt, die Amerikaner sagen, der Krieg ist in Europa, kümmert euch selber darum. Und natürlich haben sie einen gewissen Punkt. So ehrlich muss man natürlich sein. Dass sie so lange in Europa waren, muss man auch sagen, war natürlich auch in ihrem strategischen Interesse und nicht, weil die Amerikaner einfach dachten, wir sind jetzt nicht zu Europa. Auch das gehört natürlich zur Geschichte der transatlantischen Allianz.
Arnold Kammel greift noch einmal das Bild vom schlafenden oder gerade erst aufwachenden Europa auf.
Ich bin mir nicht einmal sicher, ob wir schon bereit wären, aus dem Bett rauszukommen, weil ich beim Aufwachen eher das Gefühl habe, wir haben noch ein gewisses Rapid-Eye-Movement, das uns aber dann wieder beruhigt weiter schlafen lässt, weil es ja dann letzten Endes doch nicht so schlimm ist, wie es uns vielleicht letzten Endes gelingt. Aber die Herausforderung, vor der wir wahrscheinlich stehen, ist, dass in Europa, wenn ich es jetzt allgemein betrachte, in Österreich im Speziellen, Sicherheit, Stabilität und Frieden für gegeben angenommen werden. Ich meine, ich sage es auch da wieder mit Blick auf die europäische Dimension, als wir die erste europäische Sicherheitsstrategie im Jahr 2003 hatten, ich sage noch immer, 2 Jahre nach 9/11, haben wir dieses Dokument, und ich erachte es noch immer für eines der zentralen strategischen Dokumente, die es je in Europa mit Blick auf die Sicherheits- und Verteidigung auch gegeben hat, haben wir dieses Dokument damit begonnen. Europa ist noch nie so frei, so sicher und so wohlhabend gewesen, und die Gewalt sozusagen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist einer Phase beispiellosen Friedens letzten Endes gewichen. Ich glaube, das ist der Punkt, in dem wir uns letzten Endes noch immer befinden.
Einige Male wird in der Diskussion auch auf die Unterschiede zwischen Österreich und anderen europäischen Ländern hingewiesen. Arnold Kammel.
Die Frage, sind wir als Europäer wirklich bereit? Einerseits auch zu sagen, wir brauchen diese verteidigungsindustrielle Basis, und wir sind auch andererseits bereit, Hürden und wesentliche Bestandteile unserer DNA, die in all den Mitgliedstaaten vorhanden ist, vielleicht zu überdenken, kritisch zu hinterfragen und in einen europäischen Kontext dann letzten Endes zu stellen. Und da beginnen für mich in gewisser Weise die Zweifel. Ich war vergangene Woche in Finnland, wo mir mit Blick auf die Zahlen, wer verteidigt uns, wie sehr sind wir auch bereit, uns zu verteidigen, mitgeteilt wurde, 78% der Finnen sind bereit, Finnland und die EU und letzten Endes auch das NATO-Territorium entsprechend mit letzter Konsequenz auch zu verteidigen. Wenn ich mir in Österreich diese Umfragen hernehme, Sie kennen das alle bestens, so ist es beschämend, und man muss letzten Endes auch entsprechend wegschauen. Aber das zeigt meiner Meinung nach die Problematik ganz deutlich, mit der wir konfrontiert sind. Ja, in manchen Regionen, in manchen Bereichen Europas mag dieses Aufwachen eingesetzt haben. Je weiter man entfernt von den Krisenregionen letzten Endes ist, umso stärker sehen wir, dass dieses Bewusstsein überhaupt nicht vorhanden ist.
Paul Schmidt von der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik will das nicht ganz so stehen lassen.
Ich möchte jetzt die Österreicherinnen und Österreicher ein bisschen schon in Schutz nehmen, weil die Geografie, und du hast es ja angedeutet, macht natürlich einen großen Unterschied. Auch die Geschichte macht einen großen Unterschied. Und daher ist das Bewusstsein einfach ein anderes. Ich weiß schon, dass genug Gespräche auch mit den finnischen Freunden geführt, dass das immer schwer zu verstehen ist, warum man hier eigentlich in Österreich ein bisschen auf einer anderen Realität unterwegs ist. Aber es spielt schon eine Rolle, ob man jetzt mehr als 1400 Kilometer Grenze mit Russland hat und so eine Geschichte mit Russland hat oder nicht.
Einen Bewusstseinswandel punkto Sicherheitsdenken, Krisen- und Kriegsvorsorge und Verteidigungswillen gibt es aber zweifelsohne auch in Österreich. Das zeigen steigende Budgets für das Heer, wenn auch der Zuwachs hinter den ursprünglichen Wünschen zurückbleibt und man weiterhin weit vom Ziel entfernt ist, 2% des BIP für die Landesverteidigung zu verwenden. Im nächsten Jahr soll das Verteidigungsbudget 5,3 Milliarden Euro betragen. Man sieht aber auch mehr Interesse junger Menschen am Bundesheer und die Bereitschaft, sich die Weltlage von militärisch geschulten Personen erklären zu lassen. Darauf weist Arnold Kammel hin.
Und ich sage noch immer, eines der Erfolgsrezepte, wenn man den Vertrauensindex und die Sichtweise des österreichischen Bundesheeres letzten Endes hernimmt, hat auch mit dem 24. Februar 2022 begonnen, dass wir bewusst Offiziere in Uniform in die unterschiedlichen Medien hinausgeschickt haben, um die Lage zu analysieren. Nicht um politische Ableitungen zu machen, sondern um ohne zu übertreiben, aus militärstrategischer Perspektive darzustellen, worum es letzten Endes auch geht. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe als Policymaker letzten Endes. Hinausgehen und die Bevölkerung auch mitzunehmen. Die Bevölkerung spürt, dass es Veränderungen letzten Endes auch gibt. Sie will Antworten auf diese Fragen haben. Und ich glaube, wir haben uns viel zu sehr mit uns selber beschäftigt, dass diese Diskussion letzten Endes auch entsprechend geführt.
Was ist also die künftige Rolle Europas? Zurückkommend auf die Anfangsfrage der Diskussionsveranstaltung sagt Arnold Kammel vom Verteidigungsministerium.
Wir sind nicht mehr der Nabel der Welt, wo alle herkommen und uns von Haus aus auch als lieb betrachten und uns deswegen nichts passieren kann. Aber um mit was Positivem hier auch zu enden, wir sind meiner Meinung nach immer attraktiv genug als Europa, dass es genug Länder und Regionen auf dieser Welt gibt, die sich diese oder eine stärkere Führungsmacht von Europa eigentlich auch wünschen würden. Wir sollten es nur ergreifen und hier auch ein gewisses Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen auch aufbauen, diese Rolle auch in einer derart komplexen Welt auch einzunehmen.
Loïc Simonet hebt die Bedeutung neuer Allianzen hervor.
Es ist auch wichtig, neue Koalitionen der Willigen rund um Europa zu bauen. Ich finde es interessant, wie das Vereinigte Königreich durch Verteidigungs- und Sicherheitsfragen wieder näher an Europa heranrückt. Auch Partnerschaften mit dem globalen Süden und Osten sind wichtig. Südkorea ist zum Beispiel sehr interessiert. Also es geht nicht nur um neue Aufrüstung.
Südkorea wurde angesprochen. Was ist eigentlich mit einem anderen, sehr großen und bevölkerungsreichen Land, mit Indien? Dessen Rolle auf der Weltbühne schätzt Walter Feichtinger so ein.
Wird schon seit 20 Jahren groß geschrieben, ist aber noch immer nicht so groß. In der aktuellsten Wirtschaftsprognose für heuer an sechster Stelle weltweit. Weit abgeschlagen hinter den USA und hinter Europa. Und daher hier nicht so handlungsfähig. Aber ein umworbener Akteur als Alternative zu China. Denken Sie nur, wie viele österreichische Delegationen nach Indien gereist sind, um hier auch wirtschaftlich an Bord zu kommen. Und Indien versteht sich hier in seiner strategischen Autonomie. Das heißt, Indien macht genau das, was dem Staat dient und nicht mehr. Man kauft russisches Öl, man macht gutes Geschäft mit Europa, man arrangiert sich friedliche Koexistenz mit China und das war's. Aber auf keinen Fall eine Ordnungsmacht, sondern eine wichtige Macht.
Europa habe die Chance, einer der großen Player zu werden. Man müsse aber davon ausgehen, dass die Zeit der Unsicherheit, der hybriden Kriegsführung, der unklaren Machtverhältnisse und der unsicheren Beziehungen zu den USA noch etliche Jahre andauern wird. Stefanie Fenkart.
Also Hard Power Matters. Ich stimme dazu. Also Militärmacht ist wichtig, aber wir sollten nicht vergessen auch auf die Soft Power. Die Soft Power ist ein Teil der europäischen Identität. Das ist für Europäer sehr, sehr wichtig. Das ganze Thema Demokratie, Freiheit. Was wollen wir eigentlich schützen? Das Verteidigungsministerium nennt das auch geistige Landesverteidigung unter anderem. Oder auch Sicherheit, das viel mehr ist als natürlich militärische Sicherheit. Also die umfassende Sicherheitsvorsorge, wie das natürlich auch bei uns in der Bundesverfassung genannt wird.
Walter Feichtinger stellt schließlich einen Appell ans Ende der Diskussion im Haus der Europäischen Union. Und weil sie zu Zeiten der Fußball-WM stattgefunden hat, fehlt auch ein Hinweis auf diese nicht.
Daher Schlusswort: Make Europe strong. Mess. Danke. Nicht Messi, Mess genügt. Dankeschön.
Walter Feichtinger, Leiter des Instituts für strategische Analysen, war das am Ende dieser Sendung. Astrid Planck hat eine Diskussion über Sicherheitsfragen zusammengefasst. Sie fand im Juni in Wien statt, organisiert von der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik. Morgen können Sie an dieser Stelle hören, wie sich die Türkei in den 10 Jahren nach dem gescheiterten Putsch verändert hat. Für heute sagt Helene Seelmann, danke für Ihr Interesse.